HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Diesen Sommer ist Meer drin. Es geht um Meer und Wasser bei unseren Sommerinterviews, die wir in den nächsten Wochen senden. Und Meer geht kaum bei unserem ersten Gespräch dieser Serie. Nicole Markwald ist zu Gast, die Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Los Angeles, gelegen direkt am Pazifischen Ozean. Seit 2013 ist sie in Kalifornien und sie hat dabei nicht nur das entspannte Lebensgefühl am Wasser, in der Sonne kennengelernt, sie erlebt auch, dass es direkt an dem riesigen Ozean zu wenig Wasser gibt, zu wenig Süßwasser. Kalifornien leidet seit Jahren unter einer Dürre. Darüber will ich mit dir reden und Sie merken schon, in diesem Interview steckt mehr drin. Nicole, rund 1300 Kilometer Küste hat Kalifornien. Dahinter ist der Pazifische Ozean. Meer geht eigentlich gar nicht. Gibt es ein Stück, das du da besonders liebst? Kannst du mich mal mitnehmen an den Strand? Ich habe hier schon den Sound eingespielt.
Okay, ist ganz einfach. Pass auf, wir gehen jetzt raus hier aus dem Studio. Dann gehen wir kurz nach rechts und dann gehen wir die Hill Street runter. Und da müssen wir nur über zwei Kreuzungen gehen. Also wir laufen jetzt ungefähr, 6 Minuten. Und okay, dann sind wir schon am Strand. Nämlich mitten in Santa Monica. Rechts von uns ist das Santa Monica Pier mit dem großen Riesenrad. Links, wenn wir mal runterschauen, sehen wir viele Leute beim Sonnenbaden. Etliche Surfer, gerade morgens, warten die natürlich immer auf die perfekte Welle.
Das ist eine gute Zeit.
Und wir sehen viele Touristen. Morgens ist eine sehr gute Zeit. Wir sehen viele Touristen, die sind ganz leicht zu erkennen, weil die meistens einen Sonnenbrand haben.
Immer noch.
Das ist natürlich ein ganz normales Stückchen Strand. Also es gibt ein paar Verkäufer, die rumlaufen und Sonnenschirme verkaufen, obwohl das eigentlich verboten ist. Es gibt Cafés, wir sehen einen riesen Fahrradweg, der am Strand entlang führt, wo auch viele Touristen unterwegs sind. Es gibt sicherlich schönere Strandabschnitte hier in Kalifornien, aber dieses Stückchen Strand ist natürlich ganz besonders, weil es so nah an meinem Büro ist. Und wenn wirklich mal gar nichts mehr geht und ich feststecke bei einem Thema, dann ist es einfach die beste Medizin, schnell rauszugehen, runter an den Strand, da einfach mal 15 Minuten den Kopf durchpusten zu lassen und dann wieder zurück an den Schreibtisch. Und meistens geht es dann viel besser weiter.
Was für ein Arbeitsplatz, nicht schlecht. Was machst du, wenn du mal ein bisschen mehr Zeit hast, wenn du am Strand bist? Ich habe in meinem Kopf, dass da auch viel Sport gemacht wird. Da sind so Gyms im Freien eingerichtet, wo Leute auch Gewichte heben. Was machst du, Sport? Mhm. Oder ist das mehr so entspannen, sehen und gesehen werden? Gehst du Windsurfen?
Ich mache keinen Sport. Ich windsurfe nicht, ich bodyboarde nicht, ich snorkele nicht. Mir ist das Wasser, wenn ich ganz ehrlich bin, viel zu kalt. Ich war neulich in Florida und dachte, oh, wie schön ist es hier, Badewannentemperatur. Das ist in Kalifornien ja nicht so, da ist das Wasser wirklich ziemlich frisch. Aber viele lassen sich davon nicht abhalten, im Gegensatz zu mir. Zum Beispiel mein kleiner Sohn, der liebt es, ins Meer zu gehen. Der ist noch sehr klein, gerade mal 3, kann also noch nicht schwimmen und muss da mal ordentlich festgehalten werden. Insofern gehe ich dann doch mehr oder weniger freiwillig mit ihm ins Wasser.
Wie ist denn das, wenn man so nah am Strand an diesem großen Wasser lebt? Prägt das auch so ein bisschen das Lebensgefühl da bei dir im Golden State?
Absolut. Also man muss sich das einfach nur so vorstellen. Natürlich haben wir hier auch einen Alltag und einen Trott und müssen sehr früh aufstehen und haben Tage, die vollgepackt sind und weniger angenehm sind, weil unangenehme Termine bevorstehen. Der Zahnarzt oder die Steuererklärung muss gemacht werden. So Sachen, die eben weniger schön sind. Und wenn ich dann aber ins Büro fahre und einmal nur nach rechts schaue, sehe ich halt das blaue Meer schimmern. Und schon allein dieser Blick, der gibt einem so viel Ruhe und Frieden. Und ich denke dann immer, ich kann nicht fassen, dass ich hier gelandet bin in Santa Monica in Los Angeles. Das habe ich mir nie zu träumen gewagt, dass ich hier mal ein paar Jahre meines Lebens verbringen kann. Das wirklich, das hebt die Stimmung. Und meistens ist es so, gerade jetzt im Sommer, dass Nebel quasi vom Meer hoch nach Santa Monica zieht. Das heißt June Gloom, also der Nebel des Junis. Manchmal hat man den auch schon im Mai oder noch im Juli. Aber spätestens mittags bricht die Sonne dann durch die Wolkendecke hindurch und eine Stunde später haben wir wieder strahlend blauen Himmel. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz angenehm, weil wir haben hier zum Teil schon so heiße Jahre erlebt, also gerade vergangenes Jahr 2015. Da hat der heiße Sommer im April angefangen und dauerte bis Oktober und es war wirklich unfassbar heiß. Und da fand ich es immer sehr angenehm, wenn zumindest bis Mittag es bedeckt war, man sich nicht schon morgens um 7 mit Sonnencreme einschmieren musste, weil das gehört dazu, ne? Bevor wir aus dem Haus gehen, bevor mein Kind aus dem Haus geht, wird er mit Sonnencreme eingeschmiert, weil gerade so junge Haut sehr empfindlich ist und ich nicht möchte, dass er einen Sonnenbrand bekommt. Und da fand ich es dann eben ganz angenehm, wenn mal ein paar Wolken am Himmel zu sehen waren. Ich freue mich über jeden Regentropfen, die es ja allerdings dann sehr, sehr selten hier gibt.
Nicole, du bist ja seit 2013 Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Los Angeles. Und ich höre schon so raus, dieses Lebensgefühl, das färbt so ein bisschen auf dich ab. Was macht das? Macht das entspannter insgesamt?
Ja, absolut. Es macht entspannter und vor allen Dingen, ich glaube, es macht freundlicher, weil diese Extraportion Sonne, die man bekommt, unwillkürlich ist. Hat man ein Lächeln im Gesicht. Und natürlich, wenn man in einer so schönen Gegend lebt, wo es einfach so viele Sachen gibt, die schön anzusehen sind, also schöne Häuser, schöne Menschen natürlich, viele Leute hier, die viel Sport machen, sehr auf ihre Ernährung achten und darauf, wie sie aussehen, das manchmal auch ein bisschen übertreiben. Den schönen Strand, ein Bekannter von mir, der ist bei der Stadt von Santa Monica angestellt und er ist eine der wichtigsten Personen, die es hier in Santa Monica gibt. Er sorgt nämlich dafür, er und seine Kollegen, dass der Strand besonders schön aussieht. Jeden Morgen um 5 fährt er da runter mit dem Traktor und macht den Strand wieder schön, macht ihn glatt, die sammeln den Müll ein. Und das sind natürlich die unsichtbaren Helferlein, über die Touristen gar nicht Bescheid wissen, aber die ein Ort wie Santa Monica unbedingt braucht, um sich so präsentieren zu können, wie er es tut.
H-Info, das Interview. Diesen Sommer ist mehr drin. Und zu Gast ist die ARD-Korrespondentin Nicole Markwald, die mich in den letzten Minuten schon ein bisschen neidisch gemacht hat, hier in meinem Studio in Frankfurt am Main, nicht am Meer. Seit 2013 lebst du jetzt ja in Kalifornien. 2013 war zum Beispiel so ein Jahr, in dem nur 34% des üblichen Niederschlags gefallen ist und so diese Dürre so richtig hochkam. Seitdem lebt ja Kalifornien mit Wassermangel. Was heißt denn das für dieses Lebensgefühl, was du uns gerade so beschrieben hast? Hat sich dieser Way of Life denn verändert, seitdem das Trinkwasser so knapp ist?
Ja, hat sich schon ein bisschen verändert, aber ich glaube, es fällt einem zuallererst auf, obwohl man das vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Wassermangel in Verbindung bringt. Wenn man hier in Santa Monica oder insgesamt in Los Angeles unterwegs ist, also gerade mal so downtown, wir können jetzt die U-Bahn nehmen. Es gibt seit neuestem eine U-Bahn-Verbindung hier vom Strand in Richtung downtown. Wenn man da dann aussteigt im Metro Center, das ist so einer dieser Knotenpunkte, wo man die U-Bahn-Linien wechseln kann und hochgeht, ist man an einem großen Platz, der heißt Pershing Square. Und das ist ein Platz, der nicht besonders schön aussieht, aber doch schon so ein eben Knotenpunkt ist. Es ist nicht weit bis zum Grand Central Market, wo es ganz viele Essensstände gibt, der so ein Revival erlebt, wo wirklich jeden Tag unfassbare Schlangen sind von jungen Angestellten, die in Downtown arbeiten. Downtown erlebt ja so ein Revival. Viele Leute ziehen da wieder hin. Aber man riecht Dinge, die man nicht riechen möchte. Und das hängt damit zusammen, dass es hier nicht regnet. Und wenn sich eben Leute in die Ecke stellen und ihr kleines Geschäft da verrichten, und von diesen gibt es eben viele, weil Los Angeles ein unheimlich großes Obdachlosenproblem hat. Also es gibt hier über 40.000 Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben und die irgendwo in der Stadt leben, auf den Gehwegen schlafen, am Strand schlafen, auf Bänken, in Hauseingängen, an Parkplätzen, vor Supermärkten. Man sieht sie wirklich überall. Die müssen sich irgendwo erleichtern und das riecht man. Und dass man das riecht, liegt unter anderem daran, dass es hier nicht regnet und dieser Gestank einfach mal weggespült wird. Oder man guckt sich die Autos an. Die haben immer so eine leichte Staubschicht, weil Los Angeles ist bekannt, es ist nicht mehr so schlimm wie in den 80ern, wo es hier diese riesige Smogwolke über der Stadt gab, die in wie so einem Becken liegt. So schlimm ist es nicht mehr, aber die Stadt ist schmutzig. Und das sieht man an den Autos, die immer so einen kleinen, schmierigen Film haben, der nicht mal eben so abgewaschen wird, weil es halt kaum regnet.
Wann hat es denn das letzte Mal geregnet bei dir? Kannst du dich noch erinnern?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich nicht erinnern. Es muss im Winter gewesen sein, wobei das hier ja auch keinen großen Unterschied macht, weil wir eben auch Weihnachten mit strahlendem Sonnenschein feiern, was für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist. Auch geschmückte Palmen zu sehen mit Lichterketten zur Weihnachtszeit finde ich schwierig, aber man kann sich an alles gewöhnen. Ich kann mich kaum erinnern, dass es richtig starke Regenfälle gegeben hat. Also vielleicht 1 bis 2 Tage im Jahr, vielleicht 3, aber mehr auch nicht.
Das ist für uns in Deutschland hier gerade schwer vorstellbar. Wir haben bislang einen Sommer mit regelmäßigem Starkregen. Die Flüsse sind voll und wochenlang ist leichtes Hochwasser am Rhein. Vermisst du den Regen manchmal?
Ich vermisse Jahreszeiten, ja, absolut. Und dann vermisse ich natürlich auch den Regen. Also wenn wir mal einen Regentag haben, dann wird das Kind angezogen. Es gibt eine Regenjacke, die wir in Deutschland gekauft haben, als wir im Sommer Urlaub in Deutschland gemacht haben. Da mussten wir ihm einen Gummistiefel und eine Regenjacke kaufen, weil es halt geregnet hat. Wir fanden das total toll, weil wir dachten, ja, endlich bekommt das Kind mal mit, was Regen ist. Ja. Und dann gehen wir natürlich raus und er läuft durch jede Pfütze und freut sich natürlich diebisch, weil er das sonst nicht kennt. Ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist, dann vermisst man es schon. Wobei ich auch Deutsche kenne, die sagen, also gerade hier meine Kollegin Christine Schacht ist unsere Producerin, mit der wir hier zusammenarbeiten. Die kommt aus Heide, ganz oben im Norden von Deutschland. Und sie sagt, ne, also ich vermisse das gar nicht.
Die hatte genug Regen in ihrem Leben früher.
Die hatte in ihrem Leben genug Regen.
Aber wenn du schon gar nicht mehr genau weißt, wann es das letzte Mal geregnet hat, wie stelle ich mir dann zum Beispiel einen Vorgarten vor? Zum Beispiel das Gras da oder Blumen. Wie wird das regelmäßig gesprengt oder wie ist das? Lässt man das vertrocknen?
Ja, das ist ja das Verrückte, ne? Wenn man hier durch einige Nachbarschaften in Santa Monica läuft, würde man nie annehmen, dass es hier eine Wasserknappheit gibt. Da blüht und sprießt es. Es sieht so schön grün und zugewachsen und saftig aus, dass man meint, also wenn die eines im Überfluss haben, dann ist es Wasser. Es ist tatsächlich so, dass viele Hausbesitzer ihre Vorgärten haben umgestalten lassen in den letzten Jahren. Da gab es Rabatte, da gab es also finanzielle Anreize von der Stadt. Die Stadt hat Geld zur Verfügung gestellt, wenn Leute sich dafür entschieden haben, ihre Rasen rauszureißen, was ja die größten Wasservernichter da im Prinzip sind, diese Rasenflächen, und stattdessen ja einen Wüstenvorgarten anlegen, also Sukkulenten, Steinchen, Kieselsteine, ein paar Kakteen hier und da. Das haben auch viele Leute gemacht und es sieht schön aus. Also das ist natürlich ein riesiger Geschäftszweig geworden für Gartenarbeiter oder für Firmen, die eben Landschaftsgestaltung machen. Aber in den meisten Fällen, zumindest in den wohlhabenderen Teilen der Stadt und nicht nur hier in L.A., sondern in ganz Kalifornien, da ist es wirklich immer noch schön grün, der Rasen sprießt, der ist natürlich schön manikiert, weil einmal in der Woche oder zweimal die Gärtner vorbeikommen und sich darum kümmern. Viele Leute haben ein sogenanntes Drip-System eingerichtet, also das sind kleine Schläuche, die am Boden verteilt werden oder leicht eingegraben werden und die dann mit einer Uhr quasi einmal am Tag angehen und dann tropfenartig die Pflanzen bewässern. Das ist ökologisch sinnvoll, weil es keine Wasserverschwendung gibt. Sehr, sehr häufig sehe ich aber auch noch so kleine Sprengsysteme. Das heißt, das sind kleine Stäbe, die dann flupp, 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 flupp zu einer bestimmten Uhrzeit rauskommen und Wasser losschießen in eine bestimmte Richtung. Und da muss man aber total aufpassen, weil die ganz schnell eben Wasser dahin schießen, wo schon die Einfahrt ist oder der Gehweg und da eben viel Wasser verschwendet wird. Aber die Leute, die das haben, die können sich's halt leisten, dann das zusätzliche Wasser zu bezahlen.
Finde ich ja doch einigermaßen erstaunlich, denn diese Dürre ist jetzt schon einige Jahre. Jetzt hat es, glaube ich, im Frühling nochmal ergiebig geregnet und die Wasserreservoirs waren wieder einigermaßen voll. Aber keiner redet davon, dass das überstanden ist mit dem Wassermangel. Und dennoch blüht und grünt es im gut gewässerten Vorgarten. Reagiert die Stadtverwaltung nicht auf den Wassermangel? Gibt es da keine Regeln oder Einschränkungen? Immerhin, ich glaube, Gouverneur Jerry Brown hat ja gesagt, Wasserkonsum soll im Vergleich zu 2013 um ein Viertel reduziert werden.
Genau, das hat er im vergangenen Jahr gesagt. Das waren ja auch recht dramatische Bilder. Er war da in Nordkalifornien, einem Ort, wo normalerweise zum 1. April die Schneemenge gemessen wird. Und er stand da auf so einem staubigen, braun-grünen Fleckchen Gras, wo es 0,0 Zentimeter Schnee gab. Und bei der Gelegenheit hat er eben diese Beschränkung angekündigt, dass man ein Viertel seines Wasserverbrauchs sparen muss. Das war eine Anordnung, keine Empfehlung mehr, wie es in den Jahren zuvor war. Und dann haben eben die Kalifornier zugesehen, dass sie das hinkriegen und haben es in den meisten Fällen auch geschafft. Und diese Anordnung, die ist jetzt aber ausgelaufen. Sie war eben jetzt ein Jahr gültig und gilt jetzt eben nicht mehr. Und inzwischen ist es eben so, dass es diese Empfehlung weiterhin gibt, ein Viertel des Wassers zu sparen im Vergleich zu 2013, aber es keinen Zwang mehr gibt. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass es im vergangenen Winter eben im Norden Kaliforniens, und das ist dieser wichtige Punkt, den wir machen müssen, im Norden Kaliforniens hat es viel geregnet im Winter. Das war der nasseste Winter seit 5 Jahren. Aber wenn ich mir jetzt mal den Dürremonitor angucke, und das ist ein relativ wichtiges Instrument, also es ist eine Webseite, da kann man raufgehen, der US Drought Monitor, und wenn ich mir Kalifornien aufrufe, sehe ich keine einzige Ecke des Bundesstaates, und wir sprechen hier über den größten Bundesstaat der USA, wo es normale Wassermassen gibt. Also im Norden ist es ungewöhnlich trocken bis zu einer Art mittlere Dürre. Wenn wir weiter in den Süden gehen, kommen wir schon in ein Gebiet schwerer Dürre und extremer Dürre. Und da, wo ich lebe, Los Angeles und drumherum, da befinden wir uns in einem außergewöhnlichen Dürregebiet. Das ist die stärkste Kategorie, die es gibt, weil diese großen Wassermassen im Norden, die haben es nicht bis hier nach unten geschafft. Also obwohl das so funktioniert, es regnet oder schneit im Norden. Dieses Wasser wird aufgefangen in Reservoirs oder kommt eben als Schnee auf die Berge in der Sierra Nevada. Im Frühjahr, wenn es wärmer wird, setzt das Tauwetter ein und das Wasser fließt dann die Berge runter Richtung Südkalifornien. Aber so viel Meerwasser ist hier eben nicht angekommen. Es ist viel besser als noch vor einem Jahr. Aber Wissenschaftler haben festgestellt, es würde noch 4 weitere Jahre dauern, um dieses Wasserdefizit aufzuholen. Also es ist wirklich die schlimmste Dürre in der Geschichte Kaliforniens.
Ja, muss schon ein großer Optimist sein, um davon auszugehen, dass es jetzt 4 Jahre weiter so regnet. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass solche Maßnahmen auslaufen, möglicherweise auch nachdem es dann eben einmal geregnet hat. Ist das ein Zeichen dafür, wie die Politik in Kalifornien mit dem Thema umgeht, also nicht wirklich nachhaltig?
Ja, mich hat es selbst auch erstaunt, dass man eben gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Jahr, war das so und jetzt lassen wir die Zügel etwas lockerer. Die Wasserverbände, die es im Bundesstaat gibt, die sind jetzt angehalten, ihre eigenen Pläne auszuarbeiten, wie es in ihren Bezirken weitergehen soll. Diese Pläne liegen noch nicht vor, obwohl die Deadline da schon abgelaufen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die ähnliche Empfehlungen wieder rausgeben werden, aber offenbar hat dieser reichhaltige Regen im Winter im Norden dazu geführt, dass man etwas entspannter ist. Wobei Jerry Brown im vergangenen Jahr, als er diese Anordnung erteilt hat, ja auch gesagt hat, Leute, gewöhnt euch ab, dieses Bild im Kopf zu haben, dass hier jeder sein kleines Häuschen hat mit dem Stückchen Rasen vor dem Haus. Das gehört der Vergangenheit an. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und das ist ja das, was viele vielleicht überhören, dass diese Art der Dürre, die wir zurzeit durchleben, eben kein Ausnahmefall mehr ist, sondern Alltag wird. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist genau das noch nicht angekommen, obwohl ich auch viele Kalifornier getroffen habe, die gesagt haben, ja, also es ist mehr als Zeit, dass wir uns mal Gedanken machen über unseren Wasserverbrauch. Gerade in Kalifornien, wo es im Norden natürlich oder in der Mitte Gebiete gibt, die wüstenähnlich sind, wo es unwahrscheinlich heiß ist und wo trotzdem die Landwirtschaft die stärkste Beschäftigung ist. Also man nennt es ja Fruit Bowl. Ich glaube, hier in Kalifornien werden 80% des Gemüses und der Obstsorten der ganzen USA angebaut, wo eben Wasser hingebracht wird. Es gibt Farmer, die auf ihren Ländereien kein eigenes Wasser mehr haben, also wo das Grundwasser abgepumpt ist, da ist nichts mehr. Die müssen sich halt Wasser irgendwo herholen und das ist teuer. Also dieses Thema Wasserverteilung, Wasserverbrauch, das ist längst noch nicht ausgestanden, obwohl es in diesem Jahr wirklich viel weniger Schlagzeilen macht als noch vor 12 Monaten.
Also du hast gerade die Landwirtschaft angesprochen, da ist es dann ja wirklich existenzbedrohend, wenn das Wasser fehlt. Also die Erkenntnis ist dann doch gekommen, dass man nicht einfach so weitermachen kann, wie schon immer.
Ja, wobei das ein ganz schwieriges Thema ist, denn die Wasserrechte hier in Kalifornien, das geht wirklich zurück zu den Gründertagen, als Kalifornien erobert wurde durch diejenigen, die aus dem Osten hierher kamen und sich das Land genommen haben bzw. zugeteilt bekommen haben. Also da war es wirklich so, derjenige, der als erster hier war und dann eben ein Fleckchen Land an einem Fluss hatte, der hatte dann den Zugang zum Wasser. Und alle, die danach kamen, die mussten mit ihm klären, wie viel Wasser sie haben können. Und ich meine, das ist so alt, diese Regelung. Und da hat man im vergangenen Jahr auch gesagt, wir müssen daran, das kann einfach nicht mehr sein, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Aber bei diesen guten Absichten ist es auch erstmal geblieben, weil es da wirklich viel böses Blut schon im vergangenen Jahr gegeben hat zwischen alteingesessenen und neueren Farmern. Und man da jetzt erstmal einen Weg finden muss, wie man das politisch gut löst, dass alle Beteiligten Beteiligten zufrieden sind. Wobei, das kann ich mir eher nicht vorstellen, dass da alle am Ende zufrieden sein werden.
Kalifornien steht ja für Macher, steht für Vorreiterfirmen, für innovative Sachen wie Apple oder Google. Glaubst du, dass Kalifornien die Kraft hat, auch in Sachen Umwelt so ein Vorreiter zu werden? Oder ist es das in den USA möglicherweise schon?
Ja, also ich glaube, wenn nicht Kalifornien, wer dann? Also es gibt diesen Spruch hier, erst in Kalifornien, dann im Rest des Landes. Also der Bundesstaat hat das Image des Vorreiters zu sein, Sachen auszuprobieren und dann das auf den Rest des Landes zu übertragen. Und gerade weil wir im Norden, im Silicon Valley, eben so viele junge, extrem gut ausgebildete Menschen haben, die sich natürlich auch Gedanken darüber machen können, wie das umweltmäßig hier weitergeht für die USA, nicht nur für Kalifornien, sondern auch für den Rest des Landes, glaube ich ganz fest daran, dass es, wenn es eine Lösung gibt oder Lösungsansätze, dass die hier entwickelt werden können.
Ist denn eigentlich so ein Begriff wie Klimawandel inzwischen gesellschaftsfähig geworden in Kalifornien? Also
absolut.
Erkennt man also die Zusammenhänge?
Ja, und auch da ist Jerry Brown, der Gouverneur, natürlich der oberste Verfechter, der sagt, Climate Change is no hoax. Also Klimawandel ist jetzt nicht irgendeine Erfindung von Verrückten. Und für unsere Ohren klingt das seltsam, weil natürlich haben wir längst akzeptiert, dass es Klimawandel gibt und die Auswirkungen wir tagtäglich sehen. Hier in den USA ist das nochmal eine andere Geschichte. Da gibt es viele Menschen, die sagen, ich glaube da nicht so richtig dran, das haben doch nur einige Wissenschaftler erfunden, um uns quasi in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und diese Leute sitzen unter anderem auch im Kongress und sitzen mit dabei, wenn Gesetze gemacht werden zu Umweltschutzmaßnahmen. Aber im Großen und Ganzen hat sich die Idee des Klimawandels, dass es ihn gibt, durchgesetzt.
Nicole Markwald, ARD-Hörfunk-Korrespondentin, ist bei uns in Das Interview. Und diesen Sommer ist mehr drin. Nicole, am Ende unseres Gesprächs möchte ich nochmal mit dir ans Meer gehen. Das ist ja schon irrsinnig. Wasser hat Kalifornien ja unendlich viel, nur das meiste ist leider zu salzig. Aber könnte denn vielleicht genau hier in dem Wasser des Pazifik auch die Lösung für Trinkwasserprobleme liegen? Also Stichwort Meerwasserentsalzung?
Jein, da gibt's Befürworter und Gegner, wie bei fast allem. Entsalzungsanlagen sind extrem teuer im Bau und der Output, also das, was am Ende rauskommt, finden viele, rechtfertigt das nicht. Es gibt aber eben auch andere Fraktionen und eine davon ist sehr stark in Santa Barbara. Das ist hier so, wenn wir schon am Meer sind, fahren wir jetzt einfach mal den Pacific Coast Highway in Richtung Norden. Dann kommen wir irgendwann nach Santa Barbara, eine wunderschöne Küstenstadt, beliebtes Urlaubsziel, gern gesehener Wohnort von Prominenten. Santa Barbara hat vor ein paar Jahren eine Entsalzungsanlage gebaut und hat die dann aber nicht wirklich in Betrieb genommen, weil dann genug Wasser da war. Aber im vergangenen Jahr hat sich die Stadt entschieden, die wieder instand zu setzen. Und das soll dann jetzt, ich glaube im Herbst soll es soweit sein, dann sind die Umbauarbeiten beendet. Und die Bürgermeisterin von Santa Barbara, mit der ich mich darüber unterhalten habe, sagt, ja, selbst wenn wir es jetzt nicht nutzen, wir haben das halt immer in der Hinterhand. Denn Dürre ist ja nur eine Gefahr für viele Städte in Kalifornien, kein Wasser mehr zu haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in einem extrem gefährdeten Erdbebengebiet sind. Und unter anderem Santa Barbara und Los Angeles genauso, wir kriegen den Großteil unseres Wassers durch ein Rohrsystem, was über die Berge führt und was ganz, ganz sicher einem starken Erdbeben, so wie es erwartet wird für die Gegend, nicht standhalten würde. Und dann stehen wir da ohne Trinkwasser. Und es würde wahrscheinlich Tage dauern, bis der Staat oder das Land dann in der Lage ist, hier genügend Trinkwasser herzuschaffen. Und da sagte die Bürgermeisterin, für den Fall wäre natürlich diese Entsalzungsanlage Gold wert, weil wir völlig unabhängig sind und unser eigenes Trinkwasser produzieren können. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil Umweltschützer auch sagen, wir haben Bedenken, das zerstört das Meer, wo das Wasser hergepumpt wird und die Salze dann wieder zurück. Und also es gibt da verschiedene Meinungen, aber Santa Barbara hat es eben durchgezogen und sie eröffnen ihre Entsalzungsanlage wieder. Und müssen wir mal schauen, ob sie es dann wirklich nutzen.
Eine Lösung des Trinkwasserproblems könnte also aus dem Meer kommen. Nicole, mit Meer und Strand haben wir angefangen. Mit dem Meerwasser hören wir auch wieder auf. Gehst du denn heute noch an den Strand?
Naja, jetzt, wo ich so viel drüber geredet habe, muss ich, glaube ich, nochmal hin. Denn es ist ja natürlich so, wenn man es immer hat, macht man es zu selten. Deswegen war das jetzt eine schöne Ermunterung, das häufiger wieder zu nutzen.
Sehr schön. Das war HR Info, das Interview mit Nicole Markwald. Ich bin Stefan Büchler und immer noch ein bisschen neidisch. Infos zu unserer Sommerserie und zu allen Themen und Gesprächspartnern finden Sie auf unserer Online-Seite hrinforadio.de. Da gibt es natürlich auch den Podcast zum Runterladen und nochmal hören.